Hello, 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 liebe Remix-Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen aus unserem neuen Headquarter!
Wow!
Danke, Marie.
Wir hatten schon 2 Abendessen zu 8 an den Tisch gequetscht. Und das ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang.
Wir brauchen einen größeren Tisch, merken wir schon nach 2 Tagen.
Ja,
das ist sehr gut.
Ja, unser Wohnzimmer ist noch vollgestellt. Aber in die Küche quetschen wir uns schon mal rein.
Und
da kennen wir gar nichts.
Und was es bei uns schon immer von Tag 1 an gab, war Kaffee. Mhm. Kaffee und Essen. Da sind wir ziemlich gut drin.
Also für alle diejenigen, die jetzt noch nie bei Remix reingehört haben oder die letzten 2 Folgen nicht gehört haben, müsst ihr einmal erklären, was es mit der Lebensgemeinschaft auf sich hat.
Die ist nicht eingetragen.
Nein, also wir Dudes, also ein paar Dudes sind einfach zusammengezogen, weil wir dachten, das könnte cool sein, ein Leben teilen, und wir wollen ja jetzt überhaupt gar nicht tiefer reingehen, weil das ist heute überhaupt gar nicht unser Thema.
Wir werden das wahrscheinlich in Zukunft nochmal ausbreiten. Wieder eine der losen Fäden, die ich da rauslege und die vielleicht ZuhörerInnen nochmal aufgreifen, um uns daran zu erinnern.
Weil
worüber
wir
es noch zu reden
können.
Gilt, weil wir ja, echt schlecht darin sind, das weiter zu verfolgen.
Also aber wir sind nicht organisiert, aber wir haben erst nur Kaffee.
Wie dem auch immer sein. Die besten Absichten. Darauf
und man darf uns jeder kommt
es leider nicht allein an, Wein einschütten.
Und wir haben Einhornpupel.
Oh ja.
Das ist geil.
Gibt's ein Glas?
AKA pinkes Glitzer-Popcorn.
Ja. Nein, Einhornpupel. Okay.
Wir haben einen Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche. Vielleicht wollte ich noch kurz sagen, dass solltet ihr vorhaben, zu Tribus zu kommen, wir auch mit Sicherheit ein Schlafplätzchen hier in unserer wunderschönen neuen großen Wohnung haben. Also meldet euch. Oh nein. Unser Wein ist umgekippt.
Und braune Äpfel.
Tja, schade, dann müssen wir wohl Wodka trinken. Okay.
Das geht noch.
Ja? Geht noch.
Ich find's okay.
Okay. Hashtag der Woche ist heute braune Äpfel.
Braune Äpfel.
Wer kam da? Und wir meinen keine Pferdeäpfel, obwohl es sein könnte.
Obwohl,
es kommt schon da dran. Ja. Ja, vielleicht sollten die geneigten ZuhörerInnen mit in den Kontext gebracht werden. Wir nehmen diese Folge auf am Abend der Wahl.
Oh ja, das ist gute Laune, ist eigentlich gar nicht so
endgültig
angebracht.
Endgültig ausgezählt ist noch nicht, aber die Hochrechnungen, die zeigen schon ganz deutlich, dass die AfD deutlich im zweistelligen Bereich gelandet ist.
Der Wein ist doch kacke.
Aber du hättest ihn einfach
da gibt sogar
getrunken.
Der Wein bei den Ergebnissen.
Sorry, Intern.
Ja, genau. Also bei über 13% gelandet letztendlich. Und deswegen waren wir dazu, fühlten wir uns dazu berufen, vielleicht mal den Anlass zu nutzen, um ein Thema zu auf die Tagesordnung zu bringen, das uns schon lange unter den Fingernägeln brennt und das wir gern mal hier erörtern möchten in geselliger Runde. Ja, und zwar ist das Thema Rassismus.
Rassismus.
Fangen wir an.
Vielleicht
mal mit braune Äpfel erklären, oder?
Ach so.
Ja, und dann können
Rassismus ist Kacke. Okay, sorry.
Und dann hatten wir nämlich heute auch schon ein spannendes Gespräch darüber, was Rassismus eigentlich ist und wer rassistisch sein kann. Also vielleicht auch mal irgendwie, wie wird das definiert oder was versteht man darunter oder wer versteht was darunter.
Ja, da gibt es natürlich weit verbreitete Missverständnisse. Aber vielleicht erstmal zur Herkunft des Hashtags der Woche. Braune Früchte. Da gibt es verschiedene Quellen, aus denen sich das speist. Zum einen war unser Gedanke, dass man Rassismus fast schon als so etwas wie eine Ur- oder Erbsünde ansehen könnte. Und da die entsprechende Frucht aus der Bibel oftmals als Apfel dargestellt wird, haben wir uns gedacht, ja, das wird ja passen. Die Farbe spricht vielleicht auch für sich, zumindest in Deutschland. Braun. Und zum anderen bin ich auf den Gedanken gekommen, etwas aufzugreifen aus den USA, wo die Metapher von Strange Fruit, von sonderbarer Frucht, ziemlich geläufig ist unter Aktivistinnen, die sich mit Rassismus beschäftigen. Das geht zurück auf ein Lied von, das die bekannteste Version ist von Billie Holiday, die hat das eigentlich populär gemacht in den späten 30ern. Der Text ist ursprünglich von Abel Mirapo und da geht es um Strange Fruit, um sonderbare Frucht. Und damit ist gemeint, die baumelnden Leichname von Schwarzen, die in den USA an Bäumen aufgeknüpft wurden. Also es geht um Lynchmorde. Das wird heute noch verwendet, dieses Bild, dieses grausige Bild, um strukturellen Rassismus in den USA anzuprangern.
Ernsthaft? Mhm. What the fuck? Mir fällt gerade eine kleine Welt zusammen. Weil ich musste für mein Seminar in der Uni, für das ich mich immer selber sehr preise, weil ich da eine 1+ bekommen habe. Es hieß PV Party, Prüfungsaufgabe war eine Party zu organisieren und die Party hieß Strange Fruits. Und wir haben nie darüber geredet, dass dieser Zusammenhang da ist. Es war halt eine Performance-Party, die halt eben auch gesellschaftskritisch sein sollte und blau und blub. Und wir haben einfach nochmal nie darüber geredet. Was für ein dämlicher Dozent.
Wahrscheinlich wusste er das nicht, ne?
Also ganz... Das ist traurig.
Naja, ich meine, wir benutzen hier im Podcast heute die Metapher der braunen Äpfel. Und braun ist für uns in Deutschland ganz klar konnotiert, ne? Mit rechtem Gedankengut, aber... Woanders bezeichnen sich People of Color selbst als brown. Und wenn die sich das hier anhören würden und Deutsch verstehen würden, fänden sie das womöglich auch extrem strange.
Nein, ich wette, der Dozent wusste das. Das finde ich alles sehr merkwürdig gerade. Stört mich. Das kann ich mich gar nicht mehr so feiern für diese Note.
Dann wäre das wirklich so sonderbar. Ja.
Aber der Typ war auch sonderbar. Egal.
Ja, was würdet ihr denn sagen, was Rassismus ist? Also habt ihr da eine Definition, die was taugt?
Also ich glaube, dass was es schwierig macht, erstmal über Rassismus zu reden, ist, dass viele Nazis im Kopf haben. Menschen, die anderen Menschen Böses wollen oder andere Menschen aufgrund von Merkmalen hassen. Es gab ja den Versuch, biologisch sowas wie Rassen auszumachen, was Humbug ist. Deswegen könnte man sagen, wenn es keine Rassen gibt, gibt es keinen Rassismus. Was aber auch wieder nicht stimmt, da ja trotzdem Menschen aufgrund von solchen Ideen und Ideologien und Überzeugungen ausgebeutet, unterdrückt, ermordet und so weiter wurden. Hm. Das heißt, auch wenn es keine Rassen gibt, ist Rassismus real. Und das passt ganz gut, auch was du schon gesagt hast, so dieses, dass es fast wie eine Erbsünde irgendwie sich durchzieht. Rassismus, finde ich, hat, also genau, gerade wenn man mit weißen Menschen irgendwie darüber redet, dass weiße Menschen rassistisch sein können und rassistisch sind oder zum Teil, genau, dann denken viele, was, aber ich habe doch alle Menschen gern und so weiter. Aber es ist auch eine strukturelle Sache, eine geschichtliche und eine strukturelle Sache, dass People of Color, schwarze Menschen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, ne, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, im persönlichen, strukturellen Arbeitsmarkt und so weiter. Und deswegen hat es nicht was mit einer bösen Absicht zu tun, wenn man rassistisch ist, sondern es passiert ganz oft als weiße Person, dass man sich daran beteiligt, weil man eben privilegiert ist in dem System und das vielleicht gar nicht merkt. Und da muss man, glaube ich, auch sehr offen für sein, ne, um sich das auch mal anzuhören. Hm. Dass gut gemeint eben nicht ausreicht. Oder dass es da Sachen gibt, die man gar nicht mitkriegt, weil man sie ausschalten kann, weil man weiß ist. Ne? Also, genau.
Das heißt, Rassismus ist das gleiche wie Diskriminierung?
Nein.
Genau nicht. Rassismus, da muss man tatsächlich sehr sorgfältig differenzieren zwischen Rassismus und Diskriminierung, geht immer aus von der Gruppe der Privilegierten. Es wird zwar oft auch, weiß nicht, People of Color unterstellt, dass sie rassistisch seien, Weißen gegenüber zum Beispiel. De facto ist das nicht möglich, weil streng genommen, auch nach wissenschaftlich anerkannter Definition, Rassismus nur ausgehen kann von denjenigen, die von strukturellem Rassismus profitieren.
Ja, also im Endeffekt dieses, was man so gerne als umgekehrten Rassismus, glaube ich, bezeichnet, ist Quatsch.
Genau, man kann zu einer minder privilegierten Gruppe gehören und andere diskriminieren, klar, das ist dann der Unterschied. Aber wenn man den Rassismusbegriff, der etabliert ist, so annimmt, dann kann man das nicht als Rassismus bezeichnen.
Okay.
Weil zu Rassismus eine Geschichte gehört. Also vielleicht können wir irgendwie dieses YouTube-Video verlinken, das ist irgend so ein Komiker. Habe ich heute Morgen oder heute Mittag schon im Auto erzählt. Der eben sich halt, genau, also ich weiß nicht, ob er sich als Person of Color bezeichnet oder genau. Ja, auf jeden Fall sagt er quasi, macht sich dann lustig über seine weißen Freunde und sagt, haha, ihr könnt ja nicht tanzen. So. Und dann regen die sich auf und sagen, das ist doch Reverse Racism. Ne? Du kannst doch so, hallo, was geht bei dir, das kannst du doch nicht sagen. Und er sagt halt, warte mal, ne? Also wenn die Weißen vor Jahrhunderten verschleppt worden wären, ausgebeutet auf Plantagen, in Haushalten, geschlagen, ermordet, verfolgt und bis heute noch nicht rechtlich gleichgestellt und sich vor Polizeigewalt fürchten müssten. Und ich dann sagen würde, haha, guck dir doch mal die weißen Luse an. Okay, dann wäre es Reverse Racism. Um einfach klarzumachen, dass dazu eine Geschichte gehört, die sich durchzieht und vor der wir nicht die Augen schließen dürfen, so. Auch wenn wir als privilegierte Menschen es eben können. Das ist nämlich auch das Privileg, Rassismus gar nicht wahrzunehmen. So.
Das ist auch die Diskussion von Colorblindness, ne? Die ist besonders im englischsprachigen Raum verbreitet. Das heißt, viele sagen, das Gegenmittel gegen Rassismus ist, keine Farben mehr wahrzunehmen und keine Rassen. Wir haben ja auch am Anfang jetzt gesagt, dass Rassen eine Konstruktion sind, dass es nicht wirklich biologische Menschenrassen gibt. Das ist klar, das ist biologischer Fakt. Aber man kann auch nicht verleugnen, dass dieses Konstrukt sehr reale Konsequenzen in dieser Welt hat und immer gehabt hat. Und dementsprechend wäre jetzt zu sagen, wir sehen keine Farben mehr, bloß eine Verleugnung von der Realität ganz vieler Menschen, die darunter zu leiden haben, dass diese Farben sehr real sind und etabliert sind. Deswegen ist es eine etwas naive Annahme zu glauben, man könnte Rassismus entgegenwirken, indem man plötzlich keine Unterschiede mehr wahrnimmt in der Art.
Also, was ich da ein bisschen raushöre, ist diese Idee, dass Rassismus immer was mit Gesetzen zu tun hat. Also korrigiert mich, aber weil da fände ich es eben schwierig. Ich glaube, dass man schon auch von Rassismus reden sollte, wenn es jetzt eine strukturelle oder zumindest eine rechtmäßige Gleichheit geben würde. Also ich sag mal, hier im Grundgesetz gibt es die Gleichheit. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Es gibt aber trotzdem Rassismus. So, das heißt also, für mich, oder ich würde zur Diskussion stellen, dass Rassismus immer auch was mit einer Haltung zu tun hat.
Das Ding ist halt eben, nur weil Rechte da sind, bedeutet es nicht unbedingt, dass man das Recht auch hat. So, ne? Es gibt viele Dinge,
die... Ja, Recht haben und Recht bekommen, ne?
Richtig.
Oder im Recht sein und Recht gesprochen bekommen, okay. Ja, aber...
Dass es mit einer Haltung zu tun hat, würdest du auch...
Würde ich sagen. Also da wäre eben dann auch Stichwort Alltagsrassismus. Ne? Das ist ja dann... Also Alltagsrassismus weiß ich nicht, aber ich würde sagen, das ist ja erstmal nicht auf einer strukturellen Ebene.
Nee, also genau, das... So face-to-face oder angepöbelt werden oder so Sachen.
Ja, ist nicht strukturell. Mit strukturell ist auch nicht nur gesetzlich gemeint. Das wäre eine sehr enge Definition von strukturell.
Ja, dann sag mal ein bisschen was dazu.
Okay, es gibt zum Beispiel im postkolonialen Diskurs so verschiedene, ja, geschichtliche, auch, also auch historische Betrachtungen von Phänomenen, die bis heute noch sehr reale Konsequenzen haben. Beispielsweise gibt es in Europa und auch in Deutschland eine lange Tradition von, das nannte man früher Orientalismus, wo es ganze Bibliotheken gab, voller Bücher und Brocken über den Orient. Und da waren lauter Abhandlungen drin, viele auch nette und schöne Sachen so über den Orient, den sogenannten, und auch weniger schöne und nette. Der Grund, warum man sagen kann, dass diese Bibliotheken und das Gedankengut, das damit weiter verbreitet wurde, als rassistisch bezeichnen kann, ist, dass in diesen Bibliotheken keine einzige orientalische Stimme zu hören war. Kein einziges Buch von jemandem aus dieser Region. Das heißt, es wurde ein Bild geschaffen, das auch klischeehafte Züge gewann, das so den exotischen anderen darstellte in einem ganz bestimmten Licht. Meinetwegen auch vielfältig, so alle möglichen Facetten und so, aber nur von außen, anstatt den Leuten selbst die Möglichkeit zu geben, sich zu repräsentieren. Und das ist etwas, was bis in die Gegenwart Konsequenzen hat. Denn es gibt immer noch diese Denkweisen. Und das ist dann vielleicht nicht gebunden an irgendwelche Gesetzestexte, aber das ist etwas, was sich zeigt, manchmal ganz subtil, aber im Denken, in der Mentalität von Menschen.
Also demnach, Rassismus hat immer was mit Stereotypen zu tun, mit Bildern im Kopf, die man hat. Kann man das so sagen?
Ja.
Zumindest unterrichte ich das immer.
Ja, und die auch halt eben klar gezeichnet werden, ne? Auch medial zum Beispiel sehr viel, ne? Also
viel hat es damit zu tun. Es ist ja so, dass die dominanteste Gruppe in dieser Welt die sogenannten Weißen sind.
Ne? Die sich oft gar nicht als weiß wahrnehmen.
Genau, das ist es nämlich. Die können sich nämlich den Luxus erlauben, weil weiß die Norm ist, unausgesprochen oft. Ne, also dann wird weiß als das Normale noch nicht mal wahrgenommen, aber es liegt in der Luft. Weiße Kultur ist dasjenige, wonach sich der Rest der Welt zu richten hat. Ansonsten gilt es als anders oder meinetwegen auch positiv besetzt, aufregend, exotisch. Ja, genau. Aber das hat dann immer diesen Touch von, das andere ist da für uns zum Konsumieren. Und eben nicht, das andere ist da, um uns wirklich mal nachhaltig und tiefgreifend auch zu beeinflussen und potenziell zu verändern. Ne? Das wäre eine andere Haltung, die eben nicht rassistisch wäre.
Ja, also es fängt schon, es gibt so vieles, was mir gerade in den Kopf schießt. Ich krieg sicher nicht, hätte mir das irgendwie aufschreiben müssen. Zum Beispiel im Kindergarten wird irgendeine rosa Farbe als Hautfarbe bezeichnet. What the F? Darüber denk, also das ist mir erst mit Anfang 20 klar geworden, wie verrückt das eigentlich ist. Oder wir spielen Indianer in Anführungsstrichen, eine Gruppe, die sich selber nicht so bezeichnet, die auch verfolgt und unterdrückt wurde und bis heute unterdrückt ist, die Native Americans in den USA, und haben irgendwie dieses Bild, ne? Also auch wieder dieses von außen gezeichnete Bild, aufregend toll, ne? Also die meisten Kinder lieben es ja, als Indianer sich zu verkleiden oder das Spielen, das ist schön. Und da meint man doch irgendwie, das ist doch was Positives und wir wertschätzen das, aber es ist halt eine Zuschreibung von außen, ein Bild, und es ist total reduzierend und hat mit den Menschen, die da leben, wenig zu tun, mit deren Anliegen, die sie heute haben, wenig zu tun. Ich könnte echt weitermachen.
Ja, es gibt noch ein anderes Beispiel.
Karneval.
Und zwar, jetzt pass auf. Andi Sonnenhüter in your face. Und zwar folgendes. Es gibt bei FIFA dieses PlayStation-Spiel, gibt es einen Modus, wo man Karrieren spielen kann. Und da kann man unter anderem auch eben, wenn man jetzt ja total weltoffen ist und gegen Rassismus oder wie auch immer, kann man jetzt auch einen schwarzen Spieler, ne, von der Jugend an kann man dann eben spielen, wie der sich entwickelt und so weiter. Eben so eine Story. Aber das Krasse ist eben, dass das ist eine völlig normale Karriere. Also der spielt den Fußball, gewinnt mal, verliert mal, aber macht dann eben so in sportlicher Sicht seine Fortschritte. Aber das, was eben komplett fehlt, ist eben, dass die, das Schwarzsein, das wird eben im Prinzip nicht thematisiert, welche Nachteile das bringt oder welche, also da gibt es eben keine Konfrontation mit Rassismus oder mit irgendwelchen Stereotypen oder sowas. Der ist einfach eben dann schwarz und ob er jetzt schwarz oder weiß oder orange oder was weiß ich wäre, wäre für das Spiel eben egal. Und das ist, glaube ich, eben auch so eine Sache, dass, du sagtest das schon, wer die Narrative setzt und wenn die Narrative eben aus weißer Perspektive gesetzt werden, dann, ja, wie soll ich sagen, dann ist eben das Produkt davon, ist eben ein Konstrukt, was nicht, erstmal nichts mit der Realität so zu tun hat, wie, wie die Menschen, also in dem Fall eben Schwarze, das erleben.
Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen, muss ich jetzt mal was dagegen sagen. Ich finde aber die Tatsache, dass es das gibt, total gut, weil es geht darum, einfach eine breitere Identifizierungsmöglichkeit zu geben. Genauso wie man sich als Frau nicht angesprochen wird, wenn immer die männliche Form gewählt wird, ist es auch ziemlich schwierig, als Farbiger immer einen weißen Spieler spielen zu müssen. Oder sowas wie Spielzeug allgemein. Ne? Warum sind Puppen, also mittlerweile gibt es das mehr, ne? Aber warum sind Puppen immer, immer weiß oder meistens weiß? Ne? Mittlerweile gibt es halt auch andere Puppen, aber das Spielzeug halt eben auch so ausgerichtet ist und so weiter. Ne? Oder das WhatsApp irgendwann halt eben auch die verschiedenen Schattierungen und so eingeführt hat, fand ich total gut, weil es geht halt eben darum zu sagen, wieso muss ich mich immer mit etwas identifizieren, was ich einfach nicht bin? Warum habe ich überhaupt keine andere Wahlmöglichkeit? Und von daher ist es bei FIFA schon auch irgendwie ein Fortschritt. So. Ich benutze übrigens bei WhatsApp immer gelb, ja. Weil ich halt Smiley. Eben finde, ja, weil ich halt eben das einfach halt eben finde, gelb ist irgendwie keiner, so, das ist Simpsons und deswegen alle. So.
Okay, also so, was ich bis jetzt verstanden habe, Rassismus laut Diskussion hat eben was mit dem Narrativ zu tun, was gesetzt wird. Man muss sozusagen die Perspektive zum Beispiel der Schwarzen eben respektieren oder vor allen Dingen erstmal zum Wort kommen lassen. Es hat was mit Stereotypen zu tun, mit Bildern, die mit falschen Bildern, die gemacht werden. Was sind sonst noch Punkte?
Ja, ich wollte noch kurz zu FIFA sagen und die kleine Diskussion, die ihr gerade hattet. Das ist mega, mega schwierig. Weil einerseits ist er ja auch wiederum rassistisch. Also ich finde gut, was du gesagt hast, Jason, ne? Also irgendwie, dass man auch irgendwie, dass die Lebensrealität halt oft leider im negativen Fall, in negativer Weise eine andere ist als von weißen Personen. Aber auch rassistisch ist wiederum, People of Color immer mit rassistischen Themen zu konfrontieren. Also ne, irgendwie, es gibt auch eine tolle, ich muss am Ende mal ein paar Namen nennen, glaube ich, von Büchern und Initiativen in Düsseldorf, Bilder im Kopf heißt die. Die beschäftigt sich mit Kinderliteratur und Rassismus in Kinderliteratur und auch Diversity in Kinderliteratur. Ne? Also dass eben Kinder sich wiederfinden in den Büchern, die sie lesen oder vorgelesen bekommen. Und da ist auch ein ganz großes Ding, dass auch gerade Eltern, die selber People of Color sind oder Eltern von People of Color Kindern, Kindern of Color, so. Ich finde es leichter, die englische Ausdrucksweise zu nehmen, übrigens, genau. Sagen, sie wünschen sich aber auch einfach mal ein Kinderbuch, in dem ihr Kind repräsentiert wird, ohne dass es eben mit dem Thema Rassismus zu tun hat. Und dieses, oh, ich bin jetzt die Hauptfigur und ich werde ausgegrenzt, weil ich ein schwarzes Kind im Kindergarten bin, alle sind weiß. Das ist vielleicht auch wichtig, wenn das Kind wirklich die Erfahrung macht, irgendwie so ein Buch zu haben, ne? Aber dass es auch einfach mal eine starke, schwarze Kinderbuchheldin gibt, die einfach geile Sachen erlebt, so. Also das ist auch ein großes Anliegen ist. Und das merkt ihr, ne? Also wir sind immer auf einem sehr, sehr schmalen Grat und auch das ist rassistisch, alle People of Color als eine homogene Gruppe zu sehen. Nein, natürlich gibt es da auch Diskussionen und verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen. Also es ist sehr schwierig, aber wir
Also ich glaube, der Punkt bei der FIFA-Geschichte war eben der, dass da zumindest eine große Chance verspielt worden ist, über so ein Spiel das Thema Rassismus eben überhaupt mal anzusprechen.
Ja, klar. Ich kann mich sehr gut mit dem, was du gerade so geschildert hast, Marie, identifizieren, weil ich das sehr gut kenne. Ne, als jemand, der nicht der Mehrheitsgruppe in Deutschland angehört, rein äußerlich, werde ich immer danach gefragt, ständig, woher ich komme. Die Leute geben sich nicht damit zufrieden, wenn ich sage, aus Dortmund. Ja, aber wo bist du denn geboren? Ja, in Dortmund. Ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen. Ja, aber nee, woher kommst du wirklich? Ja, ich komme aus Deutschland. Ja, okay, aber was ist mit deiner Herkunft? Und dann sage ich irgendwann, okay, meine Eltern sind aus Korea angewandert in den 70er Jahren. So. Aber die Leute nehmen sich immer das Recht heraus, weiter zu fragen und zu fragen und zu fragen und zu bohren, als hätten sie als hätten sie einen Freifahrtschein, meine wahre Identität rauszufinden, denn das kann ja nicht meine wahre Identität sein, was ich denen sage. Und das ist dreist. Aber die Leute sind sich dessen nicht bewusst. Also das ist eine Dreistigkeit, da unterstelle ich den Leuten auch keine Böswilligkeit, aber das Bewusstsein gerade in Deutschland ist in der Hinsicht auch noch überhaupt nicht weit entwickelt. Da müsste noch ganz, ganz viel Arbeit getan werden, damit die Leute überhaupt wissen, was sie da eigentlich tun in so normalen Gesprächen. Und ich werde auch oft zum Rassismus-Experten ausgerufen. Also wenn irgendwie das Thema auf dem Rassismus auf dem Tisch ist, dann soll ich am besten als erstes was dazu sagen in einer Runde. Oder auch ganz typisch, wenn die Leute dann erfahren, dass meine Eltern aus Korea sind, ja, was sagst du denn zu Nordkorea? Ja, was hältst du denn jetzt gerade von, als wäre ich automatisch deswegen ein Experte für die nordkoreanische Rüstungsindustrie und Politik dort und so. Also die Leute... Oder dass sie dann gleich mal direkt aufzählen, was sie alles über Korea wissen, was sie schon mal für koreanisches Essen gegessen haben. Oh, Kimchi finde ich total lecker.
Wahrscheinlich interessiert mich das jetzt.
Ja.
Ich mag auch Currywurst.
Ja, und wenn man denen das spiegelt und dann irgendwie so reagiert zum Beispiel, ja, Currywurst finde ich auch, obwohl kann ich inzwischen als Vegetarier nicht mehr sagen, aber wenn ich so eine Retourkutsche fahre, dann sind die Leute irritiert, die begreifen das gar nicht.
Oder viele fühlen sich vielleicht auch angegriffen, ne? wenn du ihnen sagst, das war eben nicht okay.
Ja, oder ich meinte es gut, ich genau. Bin doch total interessiert und weltoffen.
Genau. Das meinte ich eben vorher mit, ne? Rassismus geht nicht von bösen Leuten oder von Menschen, die anders sind, als sie irgendwie hassen oder so aus. Das verstehen viele falsch. Und deswegen hat im Hintergrund, was du vorher meinst, Jason, hat es auch mit Stereotypen zu tun, aber viele nehmen es vielleicht gar nicht, nehmen es gar nicht wahr und fühlen sich eben, wie er meinte, dann kulturell offen und
ja, ich glaube, in der Soziologie und in der Psychologie nennt man das benevolenten Rassismus. Also ja, wohlwollenden Rassismus, ja.
Und
die Sache ist, dass das ja auch die Leute, die dann in einem Land zur Minderheit gehören, internalisieren. Für die wird das ja auch zur Normalität. Die kennen das dann ja teilweise auch nicht anders. Und viele dieser Menschen, also viele meiner Freunde, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, die würden das auch nicht als Problem empfinden. Weil das für sie halt auch einfach so ist. Und ist doch nett, dass sich Leute dafür interessieren. Ich erzähle doch auch gern über Korea. Ich mag ja auch Korea und freue mich, wenn die Leute mehr darüber erfahren. Also mag ich auch solche Gespräche und wertschätze solche Fragen und so. Ne, also, dass Leute dann selbst, die dann eigentlich betroffen sind, die Problematik nicht erkennen oder überhaupt als ja das Ganze als Problem sehen, ist auch ein Teil von strukturellem Rassismus, der nämlich so allgegenwärtig ist, dass der von allen geschluckt wird. White Supremacy, genau, das wäre, viele würden sich dagegen verwehren, weil sie genau das verknüpfen mit Ku Klux Klan und was weiß ich, also den Extremformen, aber White Supremacy, würden halt viele TheoretikerInnen sagen, geht viel weiter als das, ist etwas, was halt alle irgendwie in sich aufnehmen
wie eine Erbsünde.
Ja, genau, im Prinzip wie die Erbsünde. Also man kriegt es mit der Muttermilch mit.
Okay, vielleicht müssen wir kurz, vielleicht noch, manche müssen ein paar Begriffe klären oder so wie White Supremacy oder auch People of Color oder, okay, Google it.
Okay, Also ich habe schon lange festgestellt, dass ich mit Rassismus ein starkes Problem habe. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, die sich innerlich immer so ein bisschen dagegen wehren, weil ich gemein bin. Ich weiß auch nicht warum. Nein. Also ich habe zum Beispiel die Serie Dear White People geguckt.
Die ich mit ihr zusammen sehen wollte eigentlich.
Genau, ich weiß. Wir werden sie auch nochmal zusammen gucken. Aber was mich halt eben total an dieser Serie frustriert hat, ist halt eben, dass ich die Staffel gesehen habe und danach einfach nur dachte, was zur Hölle wollt ihr eigentlich von mir? Und das hat mich richtig frustriert. Weil das Ding ist halt eben, ich weiß, und das hat auch was mit meiner Geschichte zu tun und bla und blub und Sozialisation, hast du nicht gesehen, dass ich halt eben zu den gut gemeinten Rassisten gehöre. So, das ist mir schon bewusst. Aber das Ding ist halt eben, bei mir schwingt immer die Verzweiflung mit, dass ich einfach auch keine Idee habe, es besser zu machen. Und das ärgert mich halt eben. Ne? Also ich tappe vielleicht jetzt nicht in diese großen Fettnäpfe oder so, aber manchmal verstehe ich auch einfach nicht, was man von mir will.
Ich würde das Gespräch auch gerne noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen?
Wie kannst du das jetzt ablocken?
Nein. Die Sache ist die, ich würde hier, also wenn ich, sei denn, ich habe es falsch verstanden, was du gerade sagtest. Für mich wäre nämlich der Punkt, dass ich sage, wenn ich das jetzt, also jetzt so, ne, du wirst nach Korea gefragt oder so. Wenn ich das jetzt aber sehe, Rassismus zum Beispiel von der AfD, ne, Boateng ist kein Deutscher, ne, die sollten nicht in der Nationalelf spielen dürfen oder eben das generell gesagt wird, pass auf, wenn du in Deutschland geboren bist, bist du kein Deutscher. Wie soll ich sagen, da hängen ja Lebensbiografien dran, da geht's um wirklich was. So, weiß nicht, ob das klar ist, was ich meine, aber wenn Leute ihre Jobs nicht bekommen, weil sie eben dann ins Interview gehen und im Lebenslauf steht eben, ja, ist geboren im Ausland.
Da reicht so, ja meistens der Name.
Da reicht sogar meistens der Name.
Auch also, bei Wohnungssuche oder so.
Ja.
So, also ich will es mal provokativ machen. Sind das, was ihr jetzt so erzählt, sind das nicht letztendlich Lappalien?
Nein.
Für eine weiße Person vielleicht. Also, ne?
War das die Richtung, die du gehen wolltest?
Nein, war es nicht. Aber du bist übrigens der Privilegierteste hier.
Die weiße Mann-Position vertreten.
Also das Ding ist halt eben...
Nein, aber ich finde, die Frage liegt auf der Hand.
Also mir sind zwei Punkte wichtig. Einmal, es gibt so offensichtlich rassistische Sachen, wo alle Leute, die einigermaßen reflektiert sind... vielleicht wissen, dass das keine coole Idee ist. Aber es gibt halt eben auch das, was wir gerade beschrieben haben, dieses einfach, wo es viel, viel, viel tiefer geht. Ne? Wo es einfach etwas ist, wo alle, die privilegiert sind, sich mit auseinandersetzen müssen, wo alle halt eben auch reflektiert sein müssen, finde ich, und da in ihrer Haltung arbeiten müssen. Meine Frage war einfach, dass ich halt oft das Problem habe, dass ich einfach denke so, es tut mir wirklich leid, ich möchte gerne nett zu dir sein und ich möchte dich auch wirklich gut behandeln und ich möchte gerne diese ganzen rassistischen Fehler nicht machen, aber manchmal verstehe ich einfach nicht, was du von mir willst. Also ich muss da gerade vielleicht noch ein kurzes Beispiel von diesem lustigen Typ an der...
Noch ein Beispiel wollte ich fragen.
An der also Dear White People ist auch ein gutes Ding, aber egal. Vielleicht ist das gar kein gutes Beispiel, aber ich hatte ein Seminar auch in der FH über Rassismus. Ach, ist schon lange her. Auf jeden Fall ist mir dieser eine merkwürdige Typ sehr im Kopf geblieben. Das war auch ein Farbiger, der halt sich tierisch drüber aufgeregt hat. Warum heißt das überhaupt Schwarzfahren? Warum heißt das nicht irgendwas anderes? Ja, jetzt nickt ihr zustimmen, bla bla. Dann dieses... okay, hat mit manchen Punkten recht. Dieser dämliche schwarze Mann. Ich habe bei einem schwarzen Mann niemals zu sagen, aber ist ja auch egal. Okay, mit den Punkten hat er recht. Warum ist schwarz überhaupt die Farbe für schlecht? Der hat sich halt eben so richtig über solche Sachen aufgeregt und dann hat sich eine andere gemeldet und hat gesagt, hey, sag mal, wie möchtest du denn gerne, wie wir dich bezeichnen? Und dann hat er gesagt, ich bin Afrikaner, sag Afrikaner zu mir. Und die Frage war nicht dich persönlich, sondern was, also da ging es halt eben auch ganz viel um Terminologie. Was ist jetzt eine angemessene Terminologie, also was weiß ich, schwarzer, farbiger, wie auch immer und so, ne? Und da haut er halt eben raus, nämlich Afrikaner und sagt Afrikaner zu uns. Und ich wäre fast ausgerastet, weil ich dachte so, Alter, wie in aller Welt kannst du das sagen?
Ne? Afrikaner ist keine Nationalität.
Also es ist keine Nationalität. Du kannst auch nicht für alle farbigen Menschen jetzt halt eben sagen, jeder, der schwarz ist, ist Afrikaner. Das
aber
ist einfach scheiße.
Aber wollte ja wahrscheinlich nicht. Er hat ja gesagt, nämlich Afrikaner.
Nein, ja, das habe ich ja so gesagt. Aber die Frage war ganz klar, weil wir vorher über Terminologie geredet hat und er farbige und schwarze und so alle scheiße fahren. Und da hat sich ein Mädchen gemeint und so, ja, wie sollen wir denn halt eben, was sollen wir denn sagen? Was ist eine angemessene Terminologie? Und das hat mich halt aufgeregt, weil ich dachte so, sorry, Dude, aber dir kann man einfach auch nicht mehr helfen. Und diese Frustration von Leute meinen es wirklich gut und geraten dann einfach an Leute, wo man einfach auch irgendwie sich einfach immer nur scheiße fühlen kann. Und dann denke ich so, ja toll, ich bin halt privilegiert und ich versuche ja wirklich mein Bestes, aber Alter.
keine Ahnung. Also, ich kann das nachvollziehen, dass man sich als weiße Person so fühlt. Aber es ist halt auch das, was Insan gerade gesagt hat. Er wird nie und muss er auch nicht das Sprachrohr für alle schwarzen Menschen sein. Jede schwarze Person möchte vielleicht unterschiedlich bezeichnet werden. Manche bezeichnen sich nicht als schwarze Person, weil sie sagen, meine Haut ist nicht schwarz. Das ist, ne? Das, manche sehen es hier, Black is Beautiful. Mit Stolz, ne? Bezeichnen sich als schwarze Menschen. Manche bezeichnen sich als People of Color. Manche wollen überhaupt nicht, dass sie irgendwie damit konfrontiert werden. Oder so. Also es ist total unterschiedlich und ich glaube halt zu dem Prozess. Gerade Kilomba hat den sehr schön beschrieben und für mich hat der sehr viel mit dem Evangelium zu tun, by the way. Kann ich ja später nochmal sagen, dass man sich darauf einlässt. Also du lässt an dem Privileg los, vielleicht auch alles verstehen, einordnen und überblicken zu können. Nein, du stehst jeder Person einzeln gegenüber und es ist immer wieder ein Aushandeln. Du kannst einfach mal nicht leicht in Boxen stecken. Und ich weiß, den Impuls hat man als Mensch und als weiße Person ist man es halt auch gewohnt, das machen zu können. Aber das fällt halt weg und das ist schwer. Und ich freue mich aber immer, wenn Menschen da drin bleiben und sich dem nicht entziehen und weiter damit auseinandersetzen. Ne? Auch wenn man Erfahrungen macht, die für sich frustrierend anfühlen. Aber ich glaube, Carla Kilomer beschreibt den Prozess, eben den weiße Menschen durchgehen, auch sehr schön. Da kommt eine Phase, in der was in dir aufbegehrt und du sagst, den Scheiß will ich nicht. Weil so sind wir nicht groß geworden als weiße Menschen. Also, ne, dass wir irgendwie anderen was schuldig sind oder dass wir irgendwie was nicht verstehen oder was nicht einordnen können oder dass wir irgendwie keine klare Antwort bekommen, die wir doch jetzt wollen und wir meinen es doch nur gut. Also wir wollen ja jetzt irgendwie auch bedient werden mit dem, was wir hören wollen. Das geht verloren. Wir geben ein Stück weit unsere Privilegien auf und das tut weh, glaube ich. Also mir tut das manchmal weh und wir dürfen aber nicht aufhören damit und es ist ein guter Prozess und also auch wissenschaftlich ist es normal, dass wenn du diesen Prozess machst, dass man sich aufregt, dass ganz viel Wut hochkommt, dass es ein sehr emotionaler Prozess ist. Und ich glaube, alles, was ich da so, wie ich das sehe, ist weitermachen, weitergehen, was du ja tust. Ne? Und deswegen, das fällt mir dazu.
Also ich glaube, für mich der Punkt ist, und da müssen, glaube ich, alle Seiten irgendwie auch nachsichtig sein. Ich glaube, es ist halt ein Prozess, den man auch nicht abschließen kann. Weil in jeder neuen Begegnung hast du diesen Prozess halt eben neu. Und das finde ich, glaube ich, einen total wichtigen Punkt. Es geht halt eben nicht darum, ein Stadium zu halten, so jetzt handle ich nicht mehr rassistisch, sondern halt eben zu sagen, ich befinde mich in einer Auseinandersetzung und in einem Prozess. Und da halt eben dann aber auch sich selber halt eben zugestehen, also für sich selber auch einfach annehmen und zu sagen, okay, ich bin einfach auf der Seite der Privilegierten und ich muss immer wieder mir dessen bewusst sein und in diesem Bewusstsein auch anderen gegenüber handeln. Und das hast du halt schön gesagt, ne? Dann halt eben auch meine Privilegien abgeben und das halt eben immer wieder neu. Ja. So, ne? Also genauso wie People of Color nicht aus ihrer Haut können, können wir auch nicht aus unserer Haut. Ja. Aber wir haben halt eben, finde ich, da auch die Verantwortung,
das
damit
machen dann
zu arbeiten.
Auch manche, ne? Die sich dann auch schuldig fühlen, was auch ein Stück weit dazugehört, man fühlt sich irgendwie auch schuldig plötzlich, ne? Als weiße Person, weil man eben an Rassismus aktiv oder auch nicht aktiv, je nachdem, beteiligt ist. Aber du kannst nicht aus deiner Haut und es bringt auch nichts, wenn du dich schlecht machst und sagst, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Arschloch und so. Also ne, je nachdem kann man da auch echt irgendwie tief reingeraten. Und es gibt,
bin ich nämlich nicht.
Gilt gut,
ich bin charmant.
Aber es gibt auch trotzdem nicht so, ich bin halt weiß und so sind wir halt. Und wir wurden ja auch so erzogen, mit der Muttermilch haben wir es ja auch ne, erbsündenmäßig eingetrichtert bekommen. So ist also ne, von keiner Seite irgendwie aus vom Pferd zu fallen.
Ja.
Es ist ein Balanceakt, okay. Sorry, Anza.
Um mal anzuknüpfen an das Thema Biografien, das du aufgeworfen hast, Jason, dass es ja manchmal offensichtlicherweise sehr deutliche Konsequenzen für Leute gibt, wenn sie unter Rassismus leiden, nämlich dass ihr Lebenslauf unter Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen, ich rede mal aus meiner Lebenserfahrung als Sohn koreanischer Einwanderer. Wobei das auch nicht mehr präzise, denn meine Eltern sind Deutsche inzwischen. Schon ziemlich lang, aber gut. Lassen wir das mal der Einfachheit halber so stehen. Ich kenne das 24/7 durch die Welt zu laufen und irgendwo im Hinterkopf immer daran zu denken, wie ich mich verkaufe. Weil ich nämlich nicht nur für mich selbst stehe, ich stehe für ostasiatisch aussehende Menschen. Ich kenne das nicht, davon frei zu sein, tatsächlich. Ich bin mir nicht immer dessen bewusst, aber es kommt immer wieder in mein Bewusstsein und es ist verdammt anstrengend, sein Leben so zu leben. Das ist eine Sache, die wird man nicht los. Und das meine ich mit internalisiertem Rassismus. Also, dass man das Gefühl hat, einer Rolle gerecht werden zu müssen. Also für eine Gruppe stehen zu müssen, sie repräsentieren zu müssen. Und diesen Druck hat ein weißer Mensch in der Regel nicht, jedenfalls nicht aufgrund seines Weißseins. Und das ist etwas, also um mal ein bisschen über Koreaner zu reden, KoreanerInnen, die sind inzwischen in vielen Disziplinen ganz weit oben weltweit. Nehmen wir beispielsweise die akademische Welt. Es gibt extrem viele koreanische StudentInnen im Ausland, zum Beispiel in den USA, auch in Deutschland. Nehmen wir mal USA, weil es da die bekanntesten Elite-Unis gibt. Wenn du dir da mal die Zusammensetzung der Studierendenschaft anschaust, sind überproportional viele koreanischstämmige Menschen vertreten. Warum? Weil KoreanerInnen gedrillt werden, top sein zu müssen, und zwar top in den weißen Disziplinen. Es gilt in Korea mehr, wenn du in einer typisch traditionell weißen, in einem weißen Bereich überdurchschnittlich gut abschneidest als woanders. Es ist nett, wenn du irgendwie Taekwondo-Weltmeister wirst oder wenn du irgendein traditionelles koreanisches Instrument Weltklasse beherrschst, aber es ist noch viel geiler, wenn du die bekannteste Violinistin der Welt bist oder der krasseste Opernsänger oder der talentierteste Fußballer oder so etwas. Gilt einfach extrem viel mehr, weil Erfolg definiert wird durch das, was bei den Weißen als Erfolg gilt. Und das lernen koreanische Kinder von klein auf und die richten ihr Leben danach aus und stehen unter einem enormen Erfolgsdruck und müssen ihr Land repräsentieren, ständig und überall. Das kriegen die eingetrichtert. Es gibt Lieder dazu, dass man früh aufstehen und emsig sein soll, um solche Ziele zu erreichen. Und na, jetzt kann man sagen, das hat jetzt nicht unbedingt mit Rassismus zu tun oder so, aber das ist etwas, was im Hintergrund immer eine Rolle spielt, ob sich die Leute dessen bewusst sind oder nicht. Und und ich sage, das ist nicht nur fatal für die Leute, die zu den Minderheiten und den Unterdrückten gehören. Es ist auch fatal für die Dominierenden. Denn diese Ideologie, diese weiße Ideologie, die unterdrückt auch Weiße. Denn die kriegen mit der Muttermilch mit, also was mit dem zum Weißsein, zu weißer Kultur, ohne dass sich die Leute dessen bewusst sind, oft dazugehört, ist, du hast dein Leben in deiner eigenen Hand. Also so dieser Individualismus, dieser krasse. Du bist deines Glückes Schmied. Und wenn du versagst, bist auch du schuld und sonst niemand. Und auch daran zerbrechen viele mit ihren Biografien. Das heißt, im Endeffekt leiden wir alle darunter. Und gerade wenn du weiß bist, musst du ja erfolgreich sein. Weil du bist ja privilegiert und du hast ja 3 Runden Vorsprung vor allen anderen. Und wenn du dann scheiterst, ja, gut, dann hast du halt versagt. Ne? Und daran gehen auch viele kaputt. Also insofern, ganz, 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 ganz vielen Menschen ist damit überhaupt nicht geholfen. Aber das ist die Maschinerie, die läuft.
Und das ist auch, was man dann so unter White Supremacy versteht, hast du gerade.
Ja.
Ja.
Ja, ich würde gerne nochmal auf meine Frage vorher zurückkommen.
Ich will auf sie antworten.
Ja, lass mich eine Sache noch sagen. Ich habe jetzt gelesen, es gibt ein AfD-Menschenkind, der jetzt in den Bundestag einziehen wird und wohl gesagt hat, sinngemäß, dass es völlig in Ordnung ist, Schwarze, ich glaube Neger zu nennen. Und da denke ich mir, das ist irgendwo eine Sache, da haben wir es mit einer Form von Rassismus zu tun, also das macht mir wirklich Kopfzerbrechen. So, und ich habe so ein bisschen die Frage, kann es sein, dass, ich will es mal am Beispiel vom Feminismus machen. Feminismus gab es meiner Ansicht nach in den letzten Jahren so das Problem, dass sich oft darüber, oder dass es ein Unverständnis darüber gegeben hat, wenn zum Beispiel Leute, die sich Feministinnen und Feministen nennen, dann eben Feministinnen und Feministen sagen. Und gesagt, also das sind doch eigentlich Kleinigkeiten, das hat doch am Ende nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist doch unwichtig. Versteht ihr, was ich meine? So, und für mich ist eben die Frage, diese Rassismus-Geschichte, können wir das nur überwinden, wenn wir uns sogar über solche Sachen wie von wegen, ach, du bist Koreaner, ich mag auch Kimchi oder so, heißt das so? Mhm. Wie auch immer. Ist das dann... Ja,
darf ich deine Frage antworten?
Wo ist Play?
Wo ist Play?
Nein, also... okay, du sagst, du machst dir Sorgen um diesen Rassismus, wenn Menschen sagen, Boateng ist kein Deutscher. Und hast es jetzt überspitzt gesagt, sowas wie, woher kommst du, was ja nett gemeint ist, ist eine Lappalie. Ich würde sagen, der Mechanismus ist exakt der gleiche. Weil was dahinter steht, ist, dass Menschen abgesprochen wird, deutsch zu sein. Und das ist bei Woher kommst du wirklich genau die gleiche Sache wie bei Boateng. Deutsche sind weiß. Das ist das, was dahinter steht, bei beiden Sachen. Und es ist alles miteinander verknüpft. Deswegen durchzieht sich das, was auf struktureller Ebene passiert, über Sprache in die Alltagssituation. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, darauf zu achten und das da zu ändern, weil das ist ja den Teil, den ich auch aktiv jeden Tag tun kann. Ne? Das N-Wort zum Beispiel nicht zu benutzen, weil es keine Selbstbezeichnung ist. Und auch wenn schwarze Menschen sich selber so untereinander bezeichnen, ist es immer noch nicht okay, wenn ich es sage, ne? Ohne Zustimmung oder überhaupt, wenn ich es als weiße Person sage. Und ja, das wollte ich dazu sagen.
Genau, also ich glaube, Sie haben jetzt so ein bisschen, man könnte fast sagen, das Pferd von hinten aufgezäumt, aber ich glaube eher von der Tiefe in die Weite gegangen. Ich denke, der Punkt an der Geschichte ist, dass jeder in diesen Reflexionsprozess und in diese Auseinandersetzung mit reingehen muss. Denn jeder, der das halt eben nicht macht, unterstützt den Rassismus aktiv. In dem Moment, wo wir nicht drüber nachdenken, in dem wir nicht halt eben uns über unsere Sprachen, über unsere Sprache Gedanken machen, in dem wir uns nicht Gedanken drüber machen, was das für Auswirkungen für unser Gegenüber haben kann, ne? Wie wir auch in unserer privilegierten Situation sind, unterstützen wir das. Und das zieht sich halt eben weiter auf alle Ebenen. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, bei diesen kleinen Dingen anzufangen und da drauf zu schauen. Weil man oft sonst den Trugschluss hat, so von wegen, ich gehöre da ja nicht zu. Ich habe mit diesem Kreislauf und mit dieser Auseinandersetzung nichts zu tun. Doch, haben wir einfach alle.
Ja.
Kleinigkeit. Nehmen wir mal Namen. Klar, ich glaube, jemand kann in Deutschland auch mehr Probleme haben als ihr Liesendals, wenn der Nachname auf Ofski endet zum Beispiel oder sowas.
Definitiv.
Irgendwas Osteuropäisches. Ja. Aber wenn der Name lautet Öztürk oder wenn der Name lautet jetzt fallen mir keine coolen Beispiele ein, aber
Dürüm.
In Anführungsstrichen exotischer klingt, so ein Mensch wird garantiert deswegen mal das ein oder andere Problem bekommen. Und daran merkt man einfach, das weiße Kriterium ist das Entscheidende. Das ist tatsächlich so. Da möchte ich mal bekräftigen, was Marie gesagt hat. Ja, wenn du irgendwie Russlanddeutscher bist, erfährst du sicher auch mal an der einen oder anderen Stelle Diskriminierung. Aber es ist doch noch mal qualitativ etwas anderes.
Und wenn man sich überlegt, wie gestört ist das denn? Also wieso interessiert denn dich bei deinen weißen Freunden nicht deren Eltern- und Großelterngeschichte, aber bei deinen People of Color Leuten, die du triffst, willst du aber unbedingt wissen und fühlst dich auch im Recht, das irgendwie wissen zu dürfen, deren Lebensgeschichte irgendwie zu wissen oder auch nicht Lebensgeschichte, also einfach fragen zu dürfen, intime Fragen stellen zu dürfen, die dich bei deinen weißen Freunden, wo du vielleicht erst nach ein paar Jahren erfährst, dass die Oma eben aus Polen oder was weiß Nazi ich, Rumänien kommt. So, das ist eigentlich, wie verrückt ist das, ne? Wenn man sagt, ich bin ja nur neugierig, ja, aber warum bist du bei deinen weißen Freunden eigentlich nicht so neugierig? So, ne? Ja.
Ich meine, ihr wisst, dass ich mich gerne über Korea unterhalte, aber ihr wisst das, weil ihr gut mit mir befreundet seid. Ihr habt schon lange mit mir zu tun. Ihr habt mitbekommen, dass ich das auch mal mitverfolge und mich darüber informiere und gern darüber rede. Und das ist ja alles kein Ding. Aber warum sollte das etwas sein, was in den ersten 2 Minuten eines Gesprächs mit einer wildfremden Person direkt auf den Tisch kommen muss? Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Das ist doch absurd, wenn man darüber nachdenkt.
Ja. Und das Witzige ist, ich glaube tatsächlich, dass das oft auch aus einer gewissen Unsicherheit passiert. Ne? Also als hätte man das Gefühl, dass man keine anderen Anknüpfungspunkte oder Gesprächspunkte hätte und das ist irgendwie immer total dankbar, und so darauf einzugehen, ne? Und zu sagen, ach ja, wo kommst du eigentlich her?
Ja klar, also das ist so, ja, ne? Auch unter Weißen normal, dass man fragt, wo kommst du her, bist du zugezogen, seit wann bist du denn in Düsseldorf und so, findet man halt Gesprächsthemen, ne? Aber gut, wenn ich dann halt sage Dortmund.
Dann müsste das auch reichen. Ja.
Können wir ein bisschen über Dortmund quatschen, warum nicht? Und das tun auch viele. Ne? Also ich will jetzt nicht allen Unrecht tun. Ja. Ich habe schon viele solche Gespräche gehabt, wo es dann um Dortmund ging und nicht um Korea. Deswegen, ne, also viele haben diese Sensibilität schon, ob sie jetzt bewusst darüber reflektiert haben oder nicht. Irgendwie kriegen es doch, habe ich das Gefühl, viele indirekt mit, dass man dann nicht irgendwie mit der Tür ins Haus fällt. Ja.
Aber vielleicht können wir trotzdem nochmal den Dreh machen und über das Wahlergebnis und die AfD reden. Ne? Warum ist das jetzt gerade wieder irgendwie wie salonfähig geworden, halt eben auch offen rassistische Aussagen zu tätigen? Da fällt mir ein, dass ich echt schockiert war. Vor ein paar Jahren bin ich durch Köln gelaufen mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, und da war ein Jugendlicher, der zu dem anderen gesagt hat, ey, du Jude. Und ich war total vor den Kopf gestoßen, so richtig, weil ich dachte so, Alter, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich war mit irgendjemandem unterwegs und meinte, ja, es ist jetzt wieder normal, ne, zu sagen, ey, du Jude. Und ich war richtig, richtig schockiert. Und das ist, muss echt schon viele Jahre irgendwie, also ne, echt einige Jahre her sein. Und ich meine, wo wir jetzt auch wieder sind, ne, eine Partei wie die AfD mit so als drittstärkste Partei zu haben und so, das ist es ist auch nochmal ein Knaller, ne? Also hat das was damit zu tun, dass man halt eben groß über die Geschichte geredet hat, ohne über die strukturellen Auswirkungen zu reden? Oder ist es wirklich auch diese, wo man auch gerne immer drüber redet, dass man dieses Schuldgefühl auch loswerden will und wieder Stolz zurückhaben? Was würdet ihr sagen, was sind da auch für Mechanismen, die da so hinterstehen?
Nur ganz kurz, ich glaube, dass die Sache ist, uns wird das jetzt bewusst, und das stimmt schon, es ist jetzt auch medial irgendwie, man kann das wieder irgendwie, ne, es ist salonfähig geworden, wie du gesagt hast. Was aber viele People of Color auch immer betonen, ist, so ihr weißt, nehmt das erst jetzt wahr, ne? So genau. Der Rassismus war immer da und es wurde immer schon auch so geredet und auch öffentlich so geredet und wurde nicht angeprangert. Jetzt ist es in einem größeren Maß vielleicht da, sodass auch die Weißen mal checken, dass irgendwie was schief läuft, weil es ist ja nicht von heute auf morgen irgendwie die Stimmung gekippt, so, ne? Also Deutschland war nie rassismusfrei. So, genau, das nochmal.
Ja, genau, und das ist halt genau der Punkt, wo ich meine, dass wir halt eben drüber reden müssen. Ne? Ja. Was ist da irgendwie, genau, wir haben ja schon über einiges geredet, was so strukturell läuft, aber wie konnte sich das halt eben so verfestigen, dass es halt eben auch noch größer geworden ist? So, ne? Also ich würde nie sagen, es war nie da, aber es gibt ja doch nochmal eine gewisse Tendenz, dass es jetzt auch noch salonfähiger geworden ist. Ne?
Ja.
Ja, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Ne? Also wenn man mal die Theorie vom Othering auch nimmt, was auch in der Soziologie verbreitet ist. Othering ist so ein Schlagwort, das benutzt wird, um zu beschreiben, wie Gruppen so Einteilungen vornehmen, Kategorien von selbst und anderem und in die Kategorie des anderen alles Mögliche reinpacken an Vorstellungen und in die Kategorien des Selbst, um mal ganz simpel zu sprechen. Ne? Und das war im Fall von der Kolonialgeschichte. Der Kolonialherr, der dann bestimmte Zuschreibungen erhielt, wie zum Beispiel weiß und wie zum Beispiel zivilisiert. Und das waren dann die kolonialisierten anderen auf der anderen Seite, die dann solche Zuschreibungen erhalten haben wie farbig oder Sklavenrasse oder Barbaren oder was auch immer. Ne? Eine sehr simple Denkweise. Und dieses Othering ist aber ein psychologischer Mechanismus, den es halt ständig gibt. Ne? Das wird manchmal geschichtlich in bestimmten Phasen besonders deutlich, aber im Prinzip sind die Menschen nie frei davon, diese Kategorisierungen vorzunehmen. Und ich glaube, dass diese Tendenzen besonders sichtbar werden, sie sind immer da, aber sie werden besonders sichtbar in Zeiten, wo vielleicht wahrgenommenerweise Fälle davon schwimmen. Destabilisierung, die Globalisierung ist böse, weil dadurch verlieren wir das, was wir mal hatten, unsere Privilegien. Ne? Und dann nehmen diese Othering-Tendenzen wieder zu in solchen Zeiten, beziehungsweise sie werden verstärkt und kommen mehr zum Vorschein. Dann wird es wieder erlaubter, das auch öffentlich und lauter zu tun. Und das erzieht dann so einen Dominoeffekt. Nicht, dass es vorher verschwunden gewesen wäre, aber ja, es wird dann nochmal klarer für alle.
Und ich glaube, dass da auch die Bildung fehlt. Also viele wissen gar nicht, was Rassismus ist. Oder setzen sich gar nicht groß auseinander. Und wenn nur irgendwie, also ich muss wirklich sagen, also ich habe Abitur gemacht, so der höchste Schulabschluss, den man in Deutschland machen kann, in Baden-Württemberg auch noch. Aber wir haben das nur mit dem Thema Nazi, ne? Also Nazi-Zeit, Rassismus. Und ihr kennt das als Lehrer sicher sehr gut. Also bei uns war das so und ich höre das immer noch so, oh nee, nicht schon wieder NS. Ne? Also man hat das irgendwie in der Geschichte, man hört ja Rassismus, ganz schlimm und jetzt machen wir mal weiter. Dass die Verknüpfung zum Leben fehlt, zum Alltag fehlt, zur heutigen Zeit fehlt. Und das finde ich super, super gefährlich. Und ich glaube, deswegen sind ganz viele, also verstehen viele weiße Leute auch überhaupt nicht, So, ne? Also was, worüber, was jetzt das Problem ist quasi irgendwie, ne? Oder was sie jetzt eigentlich damit zu tun haben. Und das finde ich, das finde ich auch super gefährlich, weil...
Es wird ja noch weiter gedreht, ne? Also es ist ja nicht nur, sag ich mal, ein Unverständnis im Sinne von, ich sage jetzt mal aus weißer Perspektive, die Ausländer oder Migranten oder wer auch immer haben jetzt bestimmte Probleme damit, wie wir Weiße über sie reden und denken. Sondern es wird jetzt ja so weit gedreht, dass die Weißen sich jetzt in die Opferrolle drehen.
Oh ja.
Ne? Das deutsche Volk soll ausgetauscht werden. Ne? Völkeraustausch. Steht im AfD-Wahlprogramm, ist zumindest bei vielen, die da ins Parlament einziehen. Das war etwas, was sie sagen, was sie befürchten. Ja, die Kultur, die deutsche Kultur muss geschützt werden. So all diese Dinge, da wird es ja genau anders gedreht.
Ja,
so, und ich muss sagen, eben das, was ich eben, und das finde ich eigentlich noch bedenklicher. Ich glaube, 13,5% AfD-Wähler, okay. Aber das Problem ist, dass es ein Bild gibt nach Silvester 2014 in Köln, wie oft ich von allen möglichen anderen Leuten gehört habe, die gegen die AfD sind, die gesagt haben, also wenn sowas meiner Tochter passieren würde, ich würde die umbringen. So, und wo irgendwo eine gewisse, also ich kann das auch noch nicht so richtig in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, dass da bestimmte, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich habe das Gefühl, immer dann, wenn ich solche Gespräche höre, dann ist das wie so ein Entladen, dass da irgendwie so eine grundsätzliche, vielleicht versteckte Aggression ist gegen das Anderssein. Und da gibt es auf einmal eine Möglichkeit, das zu entladen, wo jeder sagen kann, also diese Übergriffe in Köln, das muss man so hart verurteilen, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen, wenn das meiner Tochter passieren würde, ich würde den umbringen.
Das Problem ist, glaube ich, um mal ganz grundsätzlich zu sprechen, ich glaube, Angst, die diffus ist, hat die Tendenz, konkret werden zu wollen. Denn wenn Angst konkret und zielgerichtet ist und simplifizierend ist, dann wird sie kontrollierbarer. Und deswegen ist immer diese Neigung vorhanden, das zuzuspitzen auf Personen, Personengruppen, weil das einfacher ist. Die Zusammenhänge sind ja super komplex, warum es Leuten dreckig geht. Aber das ist so undurchschaubar für viele oder so diffus und auch so wenig kontrollierbar, dass man lieber sich jemanden sucht, dem man die Schuld zuschieben kann und dem man als Problem ausmachen kann, um dieses Problem auszumerzen.
Also klassisch so Sündenbock, ne? Oder?
Ja.
Ja, aber wobei das sind oft ja, also die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, das sind eben nicht die, das sind keine Rassisten, so wie man sich das denken würde.
Ja, eben.
Sondern das sind wirklich Leute wie du und ich. Also wahrscheinlich mehr wie ich als wie du, aber ich glaube, dass das, was ich sagen will, ist, das ist eine gewisse Form, wahrscheinlich ist es so, dass jeder Rassist ist. Zumindestens würde ich jetzt mal sagen, so der normale Deutsche ist Rassist.
Der normale Weiße ist Rassist.
So, weiß es nicht, würde das auch nie über sich sagen, würde es auch nie über sich denken, aber das eben noch dazu von wegen des Rassismus irgendwie jetzt wieder stärker da. Ich glaube, dass er immer da war und dass er viel, 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 viel verbreiteter ist, als man sich das so denkt. Und wenn das erstmal so die Baseline ist, weiß ich noch nicht, wie man von da weiterkommt, aber zumindestens ist das eine Sache, wo, sag ich jetzt mal so, die linke Szene, die gutbürgerlich linke Szene, so die Leute, die weltoffen sind, die liberal-demokratisch ticken und so weiter, die haben das nicht gesehen. Und zwar über Jahrzehnte lang nicht. Ich weiß noch, wie Saphira irgendwann mal aus der Uni kam und mir gesagt hatte, damals, das ist 4, 5 Jahre her, da hat sie gesagt, ja, also Rassismus und Kulturalismus und so weiter, das ist in der gesellschaftlichen Mitte weit verbreitet. Das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe.
What?
Yeah.
Ja. Ha, da kann ich mich dran erinnern. Ich wollte noch mal was zur Schule und Bildung sagen, Herr Geschichtslehrer.
Darf ich kurz vorher noch, ich glaube, zu was Jason gesagt hat, nur kurz. Und ich glaube, der Mechanismus, was Martin Luther King Jr. auch so schön gesagt hat, ist so, ne, der mächtige weiße Mann sagt dem kleinen weißen Mann, dass der schwarze Mann schuld an der Misere ist. Und das läuft bis heute, das läuft, ne? Also es funktioniert. Es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert.
Ja, aber ich finde halt eben, ja, das wird halt eben das, auch weitergetan.
Und weitergetan. Genau, ja. Das ist doch genau jetzt, was ja. Die, also, ja.
Aber ich finde zwei verschiedene Punkte. Ich muss mich kurz verdrehen. Also, das Ding ist halt eben, ich kann halt eben verstehen, dass es auch nicht an, also man kann jetzt über Nationalität denken, was man will. Ich bin, sage ja aber ganz gerne gegen die Abschaffung, also für die Abschaffung von Nationen und so. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Patentlösung, aber finde ich doch schon mal grundsätzlich keine schlechte Sache. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Was ich aber verstehen kann, ist einfach, dass in der Schulbildung halt eben auch immer dieses du hast dich als Deutsche schuldig zu fühlen für das, was damals passiert ist. Und das finde ich falsch. Es geht nicht darum, sich schuldig zu fühlen für das, was damals passiert ist.
Das macht aber auch keiner.
Das macht keiner, würde ich auch
so
sagen.
Doch, so habe ich das in der Schule noch gelernt.
So nehmen die Schüler das, glaube ich, wahr. Und ich glaube,
aber ich will noch was dazu sagen.
Ja, sag mal so.
So, ne? Und ich glaube, das Problem ist halt eben, dass halt eben diese Ebene von, es geht nicht darum, sich schuldig zu fühlen. Und also, ne? Ich sage jetzt, wie ich das damals hatte. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Was ich wichtig finde, ist, es geht nicht darum, sich dafür schuldig zu fühlen, wie das damals war, sondern es geht halt eben genau diese Mechanismen über das, wo wir jetzt so viel drüber geredet haben, halt eben auch aufzudröseln. Ich habe in der Schule niemals über Rassismus irgendwas gelernt. Never ever. Also, ja, ne? Ich meine, okay, ich bin jetzt auch alt. Woohoo! Aber trotzdem so, ne? Und ich finde das echt problematisch, wenn, also ich kann halt eben verstehen, wenn man, ich weiß nicht, wie alt so die durchschnittlichen AfD-Wähler sind, aber ich glaube, die sind einfach auch älter. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch ganz viel halt eben, ich will mich nicht mehr schuldig fühlen für etwas, was ich nicht getan habe.
Das ist ein Mythos.
Das ist ja genau das, was sie.
In den Geschichtsbüchern ist es nicht drin. Und ich glaube auch nicht, dass es im Geschichtsstudium drin ist. Es ist auch nicht im Geschichtsunterricht drin, würde ich sagen.
Das ist ja genau, was also die AfD sagt. Die AfD sagt, Schluss mit dem Schuldigfühlen. Wir haben nicht so viel, wie wir uns schuldig fühlen. Das ist ja genau das. Und darauf springen die Leute halt an. Aber sie waren nie in der Opferrolle.
Ja, genau. Aber der Punkt ist halt eben, ich finde, es geht auch gar nicht darum, sich schuldig zu fühlen, sondern es geht einfach darum, halt eben zu sagen, wir müssen unsere jetzige Rolle reflektieren.
Ja, aber so, das sagen, ne? Alle. Das ist Konsens, dass man sagt, okay, wir müssen Erinnerungskultur betreiben, um eben Verantwortung übernehmen zu können für die Zukunft. Das ist Konsens. Und das finde ich ist eben das Krasse, das wird ja von der AfD eben auch sehr stark betont. Ja, wir müssen den Schuldkomplex müssen wir überwinden. Nee, müssen wir nicht,
und
den
genau,
gibt es im Grunde nicht.
Aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Was die NS-Zeit angeht, würde ich auch sagen, genau. Aber wenn man das irgendwie falsch kommuniziert oder wenn das vielleicht, vielen bleibt es, wie du jetzt sagst, es bleibt Menschen vielleicht so hängen. Ne? Oder auch wenn man sich mit Rassismus als weiße Person auseinandersetzt, dann hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil man plötzlich seine Position erstmal betrachtet und merkt, was man, wozu man vielleicht alles beiträgt. Und dann kann schon Schuld aufkommen. Ist aber nochmal was anderes als die NS-Zeitschuld, auf jeden Fall. Nur dann ist es wichtig, da durchzugehen, weil du sonst dich weiterhin daran beteiligst. Ne? Also nicht zu sagen, ich fühle mich so nicht fühlen, ich finde es unangenehm, scheiß drauf. Ne? So, ich bin doch im Recht, warum nicht? Kann doch machen, was ich will. Sondern eben da durchzugehen, das auszuhalten, sich die andere Seite, ne, die andere Perspektiven mal einfach mal anzuhören und das wirklich
Einsatz
zu lassen.
Kann sein. Schlimmer oder mindestens genauso schlimm, dass das in Schulcurricula wenig vorkommt, finde ich aber, dass es in Predigten sehr selten sehr selten vorkommt. In welcher Kirche?
Don, don, don.
Ja, wo redet man da drüber?
So braune Äpfel.
Heute hast du über Bonhoeffer geredet. Ja, so ein.
Der ist auch weiß.
DNS-Zeit. Ja, richtig, aber trotzdem.
Ich meine, über Rassismus. Über Rassismus, ja. über den ganzen Komplex, das
okay,
meine ich.
Ja. Übrigens gibt es da eine erstaunliche und vielleicht bei näherem Hinsehen überhaupt nicht erstaunliche Parallele auch zur Theologie. Wir haben ja bewusst auch den Kontext aufgemacht der Erbsünde. Und das ist eine ähnliche Diskussion unter TheologInnen zum Thema Sünde. Und zwar Sünde in dem Einverständnis als etwas, was du als Individuum falsch machst, wo du dich vergehst, Schuld auf dich lädst und so. Und auf der anderen Seite als etwas Strukturelles. Und Rassismus hat ganz ähnliche Züge oder die Diskussion darum herum. Ne? Die einen betonen dieses, das ist doch das, was einzelne Leute an Schuld auf sich laden und falsch machen und wo sie sich vergehen gegen die Menschlichkeit und so. Und wo andere aber das Gewicht drauf legen wollen, nee, das ist viel größer als das. Es ist strukturell. Man wird da reingeboren und atmet es wie die Luft. Und in gewissem Sinn kommt man da gar nicht raus. Und das ist eine ganz, ganz markante Parallele, wie ich finde. Und tatsächlich, also in den USA wird da in der Befreiungstheologie oft gesprochen davon, dass die amerikanische Erbsünde, die US-amerikanische Erbsünde der Rassismus sei. Und was ganz Ähnliches kannst du aber auch über Europa sagen. Denn wann wurden die europäischen Mächte reich und dominant in der Welt? In der Kolonialzeit.
Ja, in dem Geschichtsunterricht gibt es wirklich auch ein Kapitel, wo das so beim Namen genannt wird. Also Entstehung des Rassismus also eben in der Kolonialzeit vor allen Dingen, wo es eben den Kontakt zwischen den Europäern gab und dann eben Schwarzafrikanern und dann, wo es erst eben so dieses wir bereichern die Schwarzen und bringen denen das Heil samt Evangelium. Und später dann aber, oder wahrscheinlich ziemlich schnell, wo man dann eben sagt, okay, wir sind die Zivilisierten, das sind die Barbaren, und wo dann eben das zu einer Haltung wurde.
Ja, das heißt, die weltpolitische Dominanz europäischer und westlicher Nationen ist auf dem Rücken des Restes der Welt entstanden. Ganz real. Das heißt, geboren sind diese Privilegien durch die Unterdrückung anderer. Das ist einfach Fakt. Mhm. Und es ist immer noch so. Das gilt ja auch weiterhin. Jetzt sind vielleicht diese Mechanismen ein bisschen verborgen, obwohl gar nicht so verborgen. Man muss ein bisschen hinten genauer hinschauen und dann sieht man das recht schnell. Aber im Prinzip gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Und in der US-amerikanischen Theologie wird gesagt, da wird halt beobachtet, okay, USA sind ein ganz spannendes oder ein perfides Experiment in der Weltgeschichte, weil das ist das erste Mal, dass europäische Nationen zu der Zeit in einem Land zusammengekommen sind und angefangen haben, sich zu vertragen sozusagen. Aber die haben sich halt vertragen durch die Unterdrückung von den Eingeborenen in Nordamerika, den indigenen Völkern, und durch die Sklaverei, die Versklavung von afrikanischen Menschen. Und dann sagen die halt, ja, okay, deswegen amerikanische Ursünde, Rassismus. Aber Europa ist genau das Gleiche. Das war ja vorher dort genauso. Und deswegen kann man in Europa das eigentlich nicht anders benennen. Und deswegen finde ich unseren Hashtag der Woche schon sehr, sehr passend. Wirkt fern und weit weg, aber die braunen Früchte, die stehen uns genau vor Augen jetzt. Und die Wurzeln reichen aber sehr, sehr tief, die hervorgebracht haben.
Es gibt deswegen wahrscheinlich keine einfachen Antworten, aber ich finde es schon wertvoll und notwendig, darüber nachzudenken, und das jetzt nicht nur, weil die AfD gerade 13,5% hat. Was ist unsere Antwort darauf? Also uns im Sinne von, wir sind Christen, sagen wir eher tendenziell progressiver Natur. Uns ist das ein Anliegen, dagegen vorzugehen. Wie machen wir das? Was ist der Schlachtplan?
Ich glaube, Marie zum Beispiel tut konkret etwas dagegen, indem sie sich weiterbildet und sich in dem Bereich engagiert. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Okay. Genau, angefangen hat es eigentlich vor 1,5, 2 Jahren. Da hatte ich ein Was-ist-Rassismus-Seminar über ein Wochenende lang. Und da, wie heute, fing es an, ne? Und auch mit verschiedenen Übungen. Und es ging heiß her. Und da wurde gerade Kilomba, hatte ich gerade schon erwähnt, die hat eben in so einem Interview beschrieben, wie der Prozess für weiße Menschen ist, wenn sie sich damit beschäftigen. Und mir ging das nicht aus dem Kopf. Und ich dachte irgendwie, das fühlt sich so nach Gott an. Das habe ich dir damals erzählt. Weißt du, ja. Und ich war richtig berührt. Ich hatte in dem Moment eine enorm krass spirituelle Erfahrung. Und ich so, irgendwas hat das mit Gott zu tun. Und Insan hat es mir dann erklärt. Nee. Hat mir gesagt, so ja, es gibt ja dieses Wort Kenosis. Und diese Stelle, ne, wo Philippa, ne? Also dass Gott Privilegien aufgibt für uns, ne? Oder dass die Richtung dahin geht, als weiße Person Privilegien aufzugeben und loszulassen, das finde ich total wesentlich. Also das hat für mich mit Spiritualität zu tun. Da kann ich übrigens sehr empfehlen, Christina Cleveland. Da findet man auch auf YouTube tolle Interviews mit ihr. Theologin, nee, Sozialwissenschaftlerin, glaube ich. Ne?
Und ja. Hat aber auch theologisch viel Ahnung.
Genau.
Der Vorname wird mit E geschrieben. Christina. Bei Christina. Also
und die
der zweite
hat
Vokal.
Genau, thematisiert sowas wie Kirche und Rassismus oder auch, da möchte ich nämlich direkt anmerken, ich war jetzt lange auf diesen Privilegien aufgeben und Kenosis und so, und das ist ja auch, als weiße privilegierte Person ist das damit gemeint, aber Demut bedeutet Christina Cleveland für Menschen of Color eben was anderes, weil sie sind nicht in der Position, wo sie Privilegien aufgeben müssen, sondern sie hat sich verglichen ein bisschen mit Mose, ne, wo es heißt, demütig im Sinne von die richtige Position vor Gott zu haben, bedeutet für gerade Frauen of Color aufzustehen, ihre Stimme zu finden und Menschen in die Freiheit zu führen. Und das fand ich auch nochmal so schön, ne? Also das wen spricht eigentlich was an und was ist für welche Position ist auch irgendwie für wen gemeint, ne? Wie, wenn wir die Bibel lesen und irgendwie dieses Leiten als Diener oder dienendes Leiten, das ist für weiße privilegierte Personen super gut, aber für andere kann das schädlich sein.
Vielleicht so. Für die nicht so bibelaffinen ZuhörerInnen, also die Geschichte von Mose. Mose wird von Gott berufen, um für das unterdrückte Volk Israel zu sprechen vor dem mächtigen Pharao, vor den ägyptischen Unterdrückern. Dadurch auch einzuleiten Gottes Befreiungswerk. Ne? Und Mose verhandelt da ganz lange mit Gott, will nicht sprechen. Mose will seine Stimme nicht erheben. Und das ist ein sehr interessanter Beginn dieser Geschichte der Befreiung Gottes mit seinem Volk Israel.
Ja. Kannst du das erklären? Also was ist da interessant und was ist der springende Punkt?
Also das heißt, für unterdrückte Menschen heißt demütig zu sein, sich dieser Einladung oder diesem Drängen Gottes quasi zu fügen und die Stimme zu erheben. Eben nicht sich klein zu machen,
das ist eine weiße
sondern
Perspektive.
Sich groß zu machen.
Genau, dass dieses sich klein machen auch wieder eine weiße Lesart ist. Und da muss, also da fängt es auch schon an oder geht es auch schon weiter, ne, mit wo man einfach hingucken muss oder aufmerksam sein sollte. Und das fand ich super faszinierend. Genau, Disunity in Christ ist ein Buch, das sie geschrieben hat. Ja, und was ich einfach auch empfehlen kann, man kann sich YouTube-Videos anschauen, zum Beispiel Schwarzsein in Deutschland, ne, wo einfach YouTuberInnen erzählen. Zum Teil sind die, gibt unterschiedliche Videos von Deutschen oder auch von welchen, die jetzt einfach nur zum Auslandsaufenthalt irgendwie herkommen. Was für Erfahrungen Menschen machen, dass Menschen in die Haare gefasst wird. Und bei all diesen Dingen wie in die Haare fassen, nicht die richtige Bezeichnung oder dieses in die Familiengeschichte irgendwie danach forschen wollen, das alles ist extrem, um vielleicht jetzt nochmal den Bogen auch zum Strukturellen zu machen, ist extrem entscheidend, weil es immer mit Identität zu tun hat. Und wenn du eine Identität eines Menschen nicht respektierst, dann sind wir ganz schnell bei unserem ersten Artikel der Verfassung, nämlich dass die Würde des Menschen angetastet wird, bei jedem Mal, wenn sowas passiert. Und das sollte uns bewusst sein. Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Noah Saw, Deutschland Schwarz-Weiß, enorm gutes Buch auch. Also genau, Noah Saw, Deutschland Schwarz-Weiß, richtig, richtig gut, auch lustig und kann ich sehr empfehlen. Ja, das.
Also ich glaube, ich meine, unseren Podcast, ich weiß, dass es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die auch, also nicht Gemeinden leiten, die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass wir uns herausfordern lassen sollten, in der nächsten Zeit, wir müssen uns da weiterbilden. Ich glaube, ja, das wirklich, also auch theologisch weiterbilden. Ja, weil, also ich glaube, dass wir das nicht können. Dass wir eben, also Befreiungstheologie hat man vielleicht mal hier und da gehört, aber diese Perspektive wirklich auch bis in die Predigt reinbekommen, sodass dass man eben auch darüber einen Beitrag zum Kampf gegen Rassismus machen kann.
Ja, und ich finde
also ich muss mich weiterbilden.
Ja, das finde ich auch total gut und total wichtig. Ich finde das auch, also ich bin immer der Meinung, man muss halt eben über viele Dinge auch einfach reden, Bewusstsein schaffen und so weiter. Und in dem Zuge möchte ich auch sagen, was ich halt eben auch in dem Punkt finde, ist, viele Gemeinden machen Flüchtlingsarbeit und ich habe auch viel mit Flüchtlingen gearbeitet und ich finde eine kulturelle Sensibilität trotzdem sehr wichtig. Zum Beispiel dieses unter deutschen Christen ist es ja oft und Christinnen ist es ja oft ganz gewöhnlich, dass man sich umarmt. Wir haben ja auch so ein bisschen da mit dem Martin und der Esther mal so ein bisschen auch drüber geredet, ne? Aber dieses, dass es Dinge gibt, die für uns total normal sind, für andere aber halt eben, die in eine sehr unangenehme Situation bringen können, ne? Also ich finde, man muss sich über Rassismus und seine, wo man steht, unterhalten. Und ein Teil davon ist einfach auch, andere Lebenswelten zu respektieren und auch kennenzulernen und nicht seine eigene einfach überzustülpen.
Absolut, ja. Vielleicht mal aus theologischer Sicht gesprochen. Ich habe mir vorgenommen, meine nächsten Bücher, die ich zu theologischen Themen kaufen werde, werden nicht vom männlichen weißen geschrieben sein.
Das ist meine Herausforderung.
Ja, obwohl ja, vielleicht wenn sie queer sind, dann würde ich es mir noch überlegen. Aber Theologie, die aus der Mitte von Privilegiertheit kommt, kann super sein, keine Frage. Aber ich möchte mich bemühen, mehr andere Stimmen zu hören. Und das sage ich als jemand, der eigentlich zu dieser Gruppe anderer Stimmen gehört. Aber da spricht ja auch Bände, dass selbst ich mich hauptsächlich beschäftigt habe mit der sogenannten Kanon-Theologie, was ja auch lächerlich ist. Ne? Alles ist kontextuelle Theologie außer Weiße.
Ja.
Denk mal drüber nach. Weiß ist genauso ein Kontext wie alle anderen kulturellen Kontexte auch, aber das gilt eben nicht als, das gilt als die Norm.
Neutral.
Was so ironisch ist, weil es kommt überhaupt gar nicht aus unserer, ne? Ja.
Ja,
welcher der weiße
Verlag?
Jesus, blond also und blauäugig.
Gibt es einen genau, deutschsprachigen
Jesus, ich weiß,
Verlag, wo man solche Bücher überhaupt beziehen könnte?
Ja, gute Frage. Ja, ich meine,
ich wüsste es jetzt nicht.
Es gibt schon ein paar Übersetzte ins Deutsche, aber da müsste ich auch nochmal recherchieren. Ich kann es gerade aus dem Kopf heraus nicht sagen. Ich habe das Glück, dass ich englischsprachig ganz gut bewandert bin und dass ich deswegen problemlos ziemlich viel aus dem Bereich rezipieren kann. Man muss definitiv sagen, die englischsprachige Welt ist weiter, was das angeht. Also da ist auch ganz, ganz viel im Argen natürlich, aber zumindest in der Akademie, in der theologischen, gibt es zumindest mehr.
Ja, okay, aber jetzt nehmen wir mal, sag ich mal, unseren Tribe, so die man benennt sie ja nicht, aber ich sag jetzt mal progressive, postmoderne Emerging Church Bewegung.
Ja, genau, wenn man mal zu einem Emergent Deutschland Treffen geht,
ne, das
ich
sind
glaube,
auch
auf dem
Weiße?
Letzten war ich der Einzige,
genau,
nicht Weiße.
Alle ich weiß, meistens auch Kerle. So, nimm die Bücher. Ne? Du hast in Deutschland Tobi Feix, Peter Aschoff, Künkler und noch ein paar andere. So, in den USA hast du Rob Bell, Steve Schork, wen noch? Brian McLaren. Alles weiße Kerle.
Und auch Richard Rohr und Brian Zahn.
Ja, ja klar, ist er so.
Ja, und die Leute, zum die Beispiel an Brian Zahn, so. Ich mag den total. Ich höre ihn sehr gern predigen. Ich mag es, wie er Theologie betreibt. Aber er erwähnt sehr gern immer wieder all die Bücher, die er gelesen hat und die Theologen, die sein Leben verändert haben. Keiner von denen fällt aus dieser Gruppe raus. Das sind alles Leute, die weiß sind, die privilegiert waren und so weiter. Ich habe ihn noch nie reden hören von, ich habe noch nie gehört, dass er einen Befreiungstheologen erwähnt hat zum Beispiel oder eine feministische Theologin oder
so. Der Witz ist, also das einzige befreiungstheologische Buch, was ich gelesen habe, war wieder von einem weißen Dude. Das ist einfach echt schräg. Und
es gibt wirklich viel. Es gibt wirklich viel.
Es ist nur nicht steht nur nicht weit vorne. Es wird halt verdeckt von all dem.
Ja, aber man muss auch fair sein, finde es, theologische Bücher lesen echt anstrengend. Und ich kann einfach dann nicht auch noch auf Englisch lesen, weil das finde ich doppelt anstrengend. Podcasts hören finde ich okay.
Aber du kannst dich ja dafür einsetzen, dass es auf Deutsch übersetzt wird, ne? An die Verlage schreiben zum Beispiel.
Kann ich mir nicht leisten.
Ich finde, der Punkt ist aber auch der, es ist doch einfach eine Frage, wen hypen wir? Und wir meine ich jetzt mal die progressive Szene. Ja, wir hören alle den Podcast von Rob Bell. Wir hören alle dies, hören alle jenes. Und das ist eben alles wieder auch in der gleichen Suppe. Und da ist eben der Punkt, okay, lass uns mal anfangen, da rauszuschwimmen. Und lass uns mal woanders gucken.
Oh, und dann machen wir immer Buchvorschläge hier. Wir machen Buchclub. Ein Online-Buchclub. Ihr könnt mitmachen.
Disunity in Christ, Christina Cleveland.
Also ich habe auch damit angefangen, es fängt bei kleinen Dingen an, ne? Auf Twitter, die letzten, ich glaube 30 Leute, denen zu folgen ich mich entschieden habe, sind alle eben nicht Privilegierte. Das habe ich mir auch zum Grundsatz gemacht. Ich folge so vielen Leuten, da will ich bei meiner Auswahl in Zukunft ein bisschen sorgfältiger vorgehen. Ne, also dann widerstehe ich tatsächlich der Versuchung, da auf Folgen zu klicken, wenn ich sehe, ist wieder weiß und privilegiert. Klingt vielleicht albern, aber damit trifft man auch Entscheidungen, die sich auswirken. Ne? Dann kriegst du viel mehr mit, dann kriegst du ganz andere Quellen, kriegst du ganz andere Empfehlungen, kriegst du ganz andere Links.
Ja.
Und das ist schon auch wichtig, dass man bei so Kleinigkeiten eine gewisse Sorgfalt walten lässt, weil wenn man das nicht tut, wo sollen dann Änderungen herkommen?
Das ist ein interessanter Punkt, weil ich ja eigentlich immer so jemand bin, total so von wegen so, ja, du musst halt eben auch selber gucken, wovon du dich beeinflussen lässt und was so dein Surrounding oder so ist, aber an dem Punkt habe ich noch gar nicht gedacht. So, das finde ich total
gut. Und da muss man auch eine Menge aushalten, kann ich mir vorstellen, als weiße Person, weil da auch viel Ärger ist, also viel Wut. Ne? Gerade in der Aktivistinnen-Szene. Aber ich glaube, man kann eine Menge davon lernen, wenn man diesen Anfangswiderstand überwindet.
Ja, also muss ich gerade nochmal zu dir bei People sagen. Ne? Das Problem war, ich kann es, wir müssen dann alle mal drüber reden. Ich kann das nicht sagen, ohne zu spoilern. So, ne? Ja,
okay. Wir machen einfach nochmal. Ich finde, was ich aber auch noch anmerken wollte, ist, ich glaube, genau, was wir lesen, ist ja auch immer über Sprache vermittelt. Und Sprache ist einfach eine der größten Transportwege, Mittel.
Ja.
Okay.
Vehikel.
Von Gewalt auch. Und genau, deswegen ist es wichtig, wie wir sprechen. Und es gestaltet die Welt mit. Und es prägt uns. Und da wollte ich nochmal zu deiner Erfahrung, die so unschön war, in dem Seminar sagen. Ich habe auch Videos gesehen, wo Leute das bemängeln, ne? Dass Schwarz negativ ist, dass Dunkel negativ ist. Und ich finde das, also ne, egal was dann bei rauskommt oder wie man es dann einschätzt für sich selber, ich finde das auf jeden Fall berechtigt, dass das auch hinterfragt und kritisiert wird, weil es prägt. Und ich habe so eine Serie, ich gucke viel Zeug. Also ja, YouTube-Austausch, englische Schüler gehen zu den Amish und Amische gehen nach England in die Großstadt. So Zeug, ja. Also auf jeden Fall war da eine schwarze Engländerin bei den Amish und das Mädchen hat gesagt, dass sie Angst vor ihr hat, weil sie Angst vor dem Dunkeln hat. Also es macht was. Es macht was, ja. Es war Amish, das Mädchen, und hat, also ist wahrscheinlich aus ihrem Haus umfänglich groß rausgekommen, so, ne? Aber es, ich finde, man muss, also man darf sich und man sollte sich auch darüber unterhalten, auch wenn es um positive Zuschreibung geht, so wie Kinder, die Schokokinder genannt werden. Weiße Kinder werden auch nicht Vanillepudding oder Piggy genannt, wie Noah Saw in ihrem Buch so schön schreibt. Würden wir doch nie auf die Idee kommen. Vanillepudding, oh, sie war ein kleiner Vanillepudding, will ich doch nie im Leben sagen. So, da merkt man erstmal, wie bescheuert und gestört einfach das Ganze ist. Egal wie gut, Gesundheit, egal wie gut das gemeint ist. So, das
vielleicht muss ich gerade noch ganz kurz sagen, was mich an dem Dude einfach nur geärgert hat, ist, dass er so eine dumme Antwort auf diese ehrliche Frage von dieser Studentin gegeben hat. Sorry.
Schlusswort.
Schlusswort.
Meins war schon.
Ich habe überlegt, wir hätten einen anderen Hashtag nehmen sollen, nämlich den Wer ich? Kennt ihr das?
Nein, du.
Ja, wer du.
Ich? Ja, du.
Ja, weil
das
ich.
Das ist gut.
Ja, ne, weil ich denke halt eben, ja, wir sind halt eben alle in diesem Thema drin. Egal auf welcher Seite wir stehen, und wir müssen uns halt eben alle damit auseinandersetzen. So auch, ne, das muss ja nicht jeder so zu seinem Hauptthema machen und jeder so viel wissen und so schlau sein wie Marie. Ich bin so eifersüchtig.
Doch, muss.
Aber zumindest halt
ihr
eben.
Müsst.
Ja, du.
Ja, du.
Nein, aber diese Auseinandersetzung damit finde ich total wichtig und auch die Offenheit und ich denke, was auch wichtig ist, ist einfach Nachsicht auf beiden Seiten. Ne? Also seid nachsichtig mit, also was heißt nachsichtig, ist doof, ne? Aber dieses, man ne, akzeptiert einfach Fehler zu machen und auch zu sagen, ja sorry, ich bin einfach auch auf der Seite der Rassisten, aber ich bin da einfach in einem Prozess. Das finde ich irgendwie wichtig.
Amen.
Bum tschakalaka.
Tschö.
Ich würde,
kommt alle zu Tribus.
Okay. Ah, stopp, ich will noch eine Empfehlung machen. Ich will noch eine Empfehlung machen. Eine Empfehlung. Schwarz-Rot-Gold. Schwarzer in Deutschland Filmprojekt bei Facebook. Haben die eine Seite, sehr, sehr coole Interviews.
Dir ist schon klar, dass du diese ganzen Tipps, die du gerade gesagt hast, mir gleich noch rüberschicken musst, damit die in Shownotes kommen.
Ja. Und ich würde einfach nur
noch
an Saphira anschließen. Ich finde auch, bleibt, ich hatte es auch immer gesagt, ne, es ist ein Balanceakt. Man ist in der Spannung und bleibt in der Spannung und es ist unangenehm, aber es ist ein guter Weg und auch da, ne, Jesus nachfolgen. Jesus war kein weißer Mann, wie schon angemerkt, und es ist nicht leicht. Und es muss auch nicht leicht sein. Genau, und gerade als weiße Menschen auch in dieser Spannung zu bleiben und als People of Color auch gerne, aber auch gerne zu kritisieren und Hinweise zu geben, wo man eben, wo wir aufpassen müssen, vielleicht auch als Remix, ne, und ja.
Und übrigens, die lateinamerikanischen und US-amerikanischen bekanntesten Befreiungstheologen gibt es garantiert alle auf Deutsch. So, nochmal.
Gut zu wissen, ja.
Jetzt aber.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.